Wir hören die Lesung aus dem Alten Testament, aus dem Propheten Hesekiel, Kapitel 34.
Des Herrn Wort geschah zu mir: Du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen: So spricht Gott der Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? So spricht Gott der Herr: Siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde von ihren Händen fordern. Ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie sie nicht mehr fressen sollen. Denn so spricht Gott der Herr: Siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und will sie erretten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Ich will sie aus allen Völkern herausführen und aus allen Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels, in den Tälern und an allen Plätzen des Landes. Ich will sie auf die beste Weide führen und auf den hohen Bergen in Israel sollen ihre Auen sein. Da werden sie auf guten Auen lagern und fette Weide haben auf den Bergen Israels. Ich selbst will meine Schafe weiden und will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein, spricht Gott der Herr. Halleluja! Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei jetzt mit uns allen. Amen. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. So beten wir. Ich bin der gute Hirte, sagt Jesus. Ich kenne die Meinen, die Meinen kennen mich und nichts und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Zusage von ihm. Das sind schon sehr persönliche Worte und ich finde auch sehr tröstlich. Also ich weiß nicht, wie viele Menschen in unserer Zeit, vielleicht wir selber auch, das schon auch gebraucht haben und wirklich angenommen, aufgenommen haben. Es tut gut, dass einem das von Gott zugesprochen wird und dass man so beten kann. Ich weiß allerdings nicht, wie es Ihnen und euch ging, als wir den Predigtext aus Hesekiel 34 gehört haben. Das klingt ziemlich anders. Das sind ziemlich politische Worte und harter noch dazu. Hesekiel spricht in die politische Situation seiner Zeit hinein. Von daher ist das auch kein Wunder. Es ist einer dieser 6 Predigtexte, die uns für diesen Sonntag mit auf den Weg gegeben sind und für dieses Jahr eben dieser. Ich hätte von mir aus einen anderen gewählt. Aber gut ist es, wenn man mal die Texte nimmt, die man nicht selber wählt, sondern die man auch mitbekommt. Und der Hesekiel führt uns mit dem, was er da sagt, in die Zeit so 600 vor Christus hinein. Da war seit 604 vor Christus der König Nebukadnezar König von Babylon. Das war die Großmacht im Norden von Israel. Also, Irak, Iran, Türkei, Syrien, all das hatte er schon eingenommen. Und jetzt bedrohte er auch das kleine Israel. Und die Führungsschicht in Jerusalem, die hat gesagt, ah, dann halten wir uns mal an die Großmacht im Süden, an Ägypten. Die sind zwar nicht so stark, dass sie gerade expandieren, also sich selber ein großes Reich nach Norden ausbreiten, aber das ist eine Großmacht. Und die beschützt uns garantiert so vor denen da im Norden. Das hat nicht geklappt. Die Babylonier haben die Ägypter geschlagen und so stand Nebukadnezar im Jahr 597 vor Christus vor den Toren Jerusalems und zwang sie zur Kapitulation. Und dann hat er den König Joachim, der war gerade mal sehr jung, der war 3 Monate König und noch ein ganz junger, den hat er abgesetzt und setzte seinen Onkel Zedekia als König unter babylonischer Oberherrschaft ein, damit alles auch so lief, wie die wollten. Und Joachim und viele andere aus der Oberschicht, Beamte, Gebildete, Handwerker, nahm er mit nach Babylon, übrigens auch Hesekiel. Der war nämlich aus einer Priesterfamilie von damals, aus der Jerusalemer Oberschicht, und der musste auch mit. Und dort, in Jerusalem, wurde er 593, ihr merkt, also die Zeit geht ja auf Null zu, deswegen wird es mal weniger, ja, das ist ja vor Christus noch, 593 wird Hesekiel als Prophet von Gott berufen. Er hat eine Vision und bekommt eine Berufung. Und wir wissen gar nicht, ob er schon in Jerusalem als Priester gearbeitet hat oder noch zu jung war. Auf jeden Fall, ja, war er dort zum Prophet berufen worden. Und eins ist klar. Er distanziert sich ganz klar von dem, was vorher da gelaufen ist in Jerusalem. Er warnt vor falschen Hoffnungen und sagt, Leute, ein weiter so wie bisher, das wird schon wieder, das wird es nicht geben. Ihr habt so lange auf Gott nicht gehört, habt die Warnung der Propheten vorher alle in den Wind geschlagen, jetzt ist wirklich, ist aus, es geht nicht mehr weiter. Macht euch keine falschen Hoffnungen, dass da doch noch die Ägypter nochmal einen Anlauf machen, dass doch nochmal alles klappt. Seine Aufgabe war, klipp und klar zu sagen, wie trügerisch diese Hoffnungen sind, dass die Zurückgebliebenen durch geschicktes Taktieren und Machtpolitik die babylonische Oberherrschaft doch nochmal abschütteln kann. Und das Herrn Wort geschah zu mir. Ich mute Ihnen und euch das nochmal zuzuhören, wie hart das jetzt kommt. Ich lese auch ein paar Verse mehr, die Herr Zachhuber zwischendurch ausgelassen hat. Das war auch so vorgeschlagen. Aber dazwischen steht, du Menschenkind, weissage den Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr esst das Fett, ihr kleidet euch mit der Wolle, ihr schlachtet das Gemästete, aber die Schafe, die wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht. Und das Kranke heilt ihr nicht. Das Verwundete verbindet ihr nicht. Das Verirrte holt ihr nicht zurück. Und das Verlorene sucht ihr nicht ein. Das Starke tretet ihr aber auch noch nieder mit Gewalt. Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben. Und sind allen wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen worden und zerstreut. Darum, ihr Hirten, hört des Herrn Wort, so spricht der Herr, siehe, ich will an die Hirten und will meine Herde von ihren Händen fordern. Ich will ein Ende machen damit, dass sie Hirten sind. Schafe hüten, Hirte sein. Das war damals ein gängiges Bild für das Regieren. Die Hirten, das waren die Könige, die Minister, die Staatsbeamten und die Priester. Und Gottes Urteil ist eindeutig. Die Regierenden, die haben die Schafe, also ihre Schutzbefohlenen, ihnen von Gott Schutzbefohlenen nicht nur im Stich gelassen, sondern sie haben auf ihre Kosten gelebt. Sie haben sie ausgenommen, ausgebeutet, das Recht gebeugt, um sich an ihnen zu bereichern, statt für sie und ihr Wohl zu sorgen. Und dabei waren eben die Schafe ja nicht mal ihr eigen, sondern sie sind, das Volk ist ja Gottes Volk. Und sie sind ihnen von Gott anvertraut. Ich will meine Hände von ihren Händen fordern, ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind. Und genau das passiert. Die gesamte Führungswege, wie gesagt, ist schon weggeführt worden. Und es passiert genauso, wovor Ezekiel gewarnt hat. Die versuchen weiter zu taktieren und sich wieder frei zu machen von Babylon. Und was passiert? Nebukadnezar steht 587, 10 Jahre später, noch einmal vor den Toren Jerusalems. Und diesmal erobert er die Stadt, zerstört die Stadt, zerstört den Tempel, zerstört die Stadtmauer. Alles ist hin. Israel ist am Ende. Tempel und Stadtmauer. Das waren jahrhundertelang die Garantiezeichen, uns kann nichts passieren. Gott ist bei uns und keiner kommt an uns heran. Und Gott sagt, nein, das habt ihr allesamt verspielt. Und ich frage mich, wie mag das auf die Zuhörer gewirkt haben? Vor allem eben nach 587, wo wirklich sämtliche Hoffnungen, die noch irgendwie da waren, endgültig zusammengebrochen waren und wirklich alles in Schutt und Asche. Wie hat das gewirkt, die da als Verantwortliche für die ganze Situation, es wurden jetzt noch mehr nach Babylon gebracht, weit, weit weg von zu Hause. Wie hat das auf die Verantwortlichen gewirkt, die da saßen und merkten, wir haben wirklich alles absolut verbockt und haben vorher nicht auf das gehört, was uns gesagt wurde? Dass Gott jetzt sein Wort wahrgemacht hat, nicht nur was von Ezekiel gesagt hat, auch die anderen Propheten vorher. Wie mag das auf die gewirkt haben, die mit den Verantwortlichen mitgeschleppt worden waren und jetzt das auszubaden hatten, was die anderen auch ihnen eingebrockt haben? Und eben nicht alles wieder gut. Ja? Ich muss an die Flüchtlinge denken. Heute. Die das auszubaden haben, was Verantwortliche in ihrem Land gemacht haben. Und ich muss daran denken, dass unter ihnen vielleicht auch einige sitzen, die verantwortlich für die Situation in ihrer Heimat sind und auch geflohen sind. Wie mag das denen gehen? Psalm 137. Das ist einer, der in dieser Situation beschrieben wurde damals. By the rivers of Babylon, we... Genau. Das ist das, der Psalm 137. An den Wassern zu Babylon saßen wir und weinten. Das ist die Situation, wenn wir an Zion, an Jerusalem dachten. Was ihnen bleibt, ist nicht nur äußerlicher Zerbruch, sondern auch innerlicher Zerbruch. Allerdings, was Ezekiel zu sagen hat, das reicht weiter als bis an dieses Ende. Gott hat seinem Volk etwas zu sagen, mitten in der Erschütterung und der Niederlage. Er hat ihnen etwas zu sagen, mitten hinein in die völlige Zerstörung ihrer Heimat und Existenz. Er hat ihnen etwas zu sagen, mitten hinein in die Tränen der Trauer und in die Angst in die Zukunft hinein. Mitten hinein in die Aussichtslosigkeit dieser Zukunft, sagt Gott, so spricht der Herr. Mitten dort in Babylon. Siehe, ich will mich meiner Erde selber wieder annehmen und ich will sie suchen. Wie ein Hirte seine Schafe sucht, wenn sie von seiner Herde verirrt sind, so will ich meine Schafe suchen und ich will sie retten von allen Orten, wohin sie zerstreut waren zur Zeit, als es trüb und finster war. Und ich will sie, da steckt im Hebräischen auch drin, ich werde sie aus den Völkern herausführen und aus den Ländern sammeln und will sie in ihr Land bringen und will sie weiden auf den Bergen Israels. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte werde ich zurückbringen und das Verwundete werde ich verbinden und das Schwache werde ich stärken und was fett und stark ist, das will ich behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Gott geht also weiter mit als bis ans Ende. Und da, wo sie von Gott verlassen sind, ist Gott immer noch bei. Allerdings ohne die Situation der Vergangenheit und der Gegenwart schön zu reden. Ohne sie harmlos zu reden, ohne einfach über das hinwegzugehen, was da schiefgelaufen ist. Er benennt es klipp und klar. Das ist die Ursache für eure Situation. Aber Gott hat ja noch mehr zu sagen, da ist diese Einladung. Und ich lese Ihnen auch Worte aus Jesaja 18 vor. Ich möchte, dass Sie diesen Propheten ein bisschen lieb gewinnen, ein bisschen merken, wie viel da drin steckt in dieser Geschichte von Gott für sein Volk durch diesen Propheten. In Kapitel 18 ist eine Einladung, und er sagt, meinst du, spricht Gott, meinst du, dass ich gefallen habe am Tod des Gottlosen? Spricht der Herr. Und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Werft von euch all eure Übertretungen, die ihr begangen habt, und macht euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Denn warum wollt ihr sterben, ihr vom Haus Israel? Ich habe keinen Gefallen am Tod dessen, der sterben müsste, spricht der Herr. Darum bekehrt euch, wendet euch mir wieder zu, so werdet ihr leben. Und diese Einladung, die ist sozusagen die Tür, die sich öffnet. Aus der Ruine ihrer jetzigen Situation hinein in die Weite von Neuanfang und Zukunft für sie mit Gott. Eine Zukunft, die bis in die Politik und Gesellschaft hineinreicht, aber auch bis in das persönliche Leben. Eine Zukunft, die in das persönliche Leben hineinreicht, aber auch bis in die Gesellschaft und bis in die Politik hinein. Warum ich das so ausführlich sage, ist, weil das erfahrene Geschichte ist. 597 Nebukadnezar steht vor den Toren Jerusalems, führt die Deportierten weg. 593 Hesekiel wird berufen, das wird benannt am Anfang des Buches, unter wem, wann und wo. 587 Jerusalem wird wieder erobert, diesmal zerstört. Und 538, da steht der König Kyros, der Perserkönig, vor den Toren Babylons und erobert die Stadt und erlaubt den weggeführten Israeliten zurückzukehren und die Stadt samt Tempel und Stadtmauer wieder aufzubauen. Das tun sie in den Jahrzehnten danach. Ja, ihr sollt meine Herde sein, die Herde meiner Weide, und ich will euer Gott sein. Ich will euer Gott sein, spricht Gott der Herr. Und kann man hier rein und da rausgehen lassen, oder man sagt, wow, was für ein Text, was für eine Geschichte. Weil wenn Gott so geschichtlich ist, dann ist das nicht nur damals, dann ist das auch für uns heute. Dann ist das, was da gesprochen ist, nicht nur hineingesprochen in die Geschichte damals, 600 vor Christi Geburt, sondern dann sind das Worte, wo wir mit Gott in unserer Situation rechnen sollen, können, dürfen und müssen. Ja, ich bin euer guter Hirte, sagt Gott, durch Jesus. Und wir dürfen deshalb beten, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal. Aber auch heute benennt Gott nach wie vor die Missstände, die unweigerlich ins Verderben führen. Und auch wir heute werden die Konsequenzen unseres Handelns, sowohl das der Regierung als auch das von uns im Kleinen, tragen müssen. Persönlich wie gesellschaftlich wie politisch. Und deswegen ist es so wichtig, darauf zu hören, dass Gott sagt, liebe Leute, wenn ihr im Kleinen wie im Großen immer nur guckt, was ist mein eigener Vorteil, wenn ihr so tut, als wäre diese Welt und auch die anderen Menschen ein Selbstbedienungsladen, wo man alles für sich nur rausziehen kann, dann macht ihr eure eigene und schneidet euch den Ast ab, auf dem ihr sitzt. Dann geht es dann hin. Und ich höre, wenn ich diese Texte lese, sofort das, was ich immer wieder erlebe, nicht nur in der Flüchtlingsfrage, dass Leute sagen, ja, Hilfe ist ja schön und gut, aber kosten soll sie nichts. Und spürbar für uns werden soll sie auf jeden Fall nicht. Bitte nicht. Dann sollen sie doch lieber da bleiben, wo sie sind. Das gilt nicht nur in der Frage der Flüchtlingsfrage. Und mich erschrickt, Das, was wir derzeit mitbekommen von nationalem und internationalem Egoismus in dem Miteinander, was da für Verlautbarungen, für Wahlen, für Gesetzestexte, für Dinge sind von Regierungen. Und ich habe das mal einfach angefangen. Ich habe mir das aufgeschrieben. Ich dachte, das ist Türkei, USA, Russland, Nordkorea, Syrien, Venezuela, Ungarn, Philippinen, Großbritannien, hoffentlich nicht nächste Woche Frankreich. Und jetzt, man könnte weitermachen, also man findet da kein Ende, wenn man jetzt auch noch die ostafrikanischen oder afrikanischen Staaten und so. Hör mal auf. Die Warnung des Propheten, dass wir unsere Lebensgrundlage und Zukunft verspielen und zerstören, wo wir egoistisch und kurzsichtig nur auf das Unsere schauen. Und Gottes Willen, erklärten Willen in den Wind schlagen, diese Warnung des Propheten ist eine klare Ansage für unsere Hirten, für unsere Regierung, aber auch für uns selbst. Da, wo wir Verantwortung tragen, auch im Kleinen. Und ich merke, wie wichtig das ist, dass wir wählen und wen wir wählen. Eben nicht nur mit Blick kurzfristig, was gerade mal irgendwie sinnvoll scheint, sondern mit Blick auf die Verantwortung vor Gott und für die Zukunft. Und ich merke, wie wichtig das ist, dass wir selber gucken, wo haben wir denn Einfluss, wo sind wir zum Hirte sein, nicht nur als Pastor, sondern auch in unseren Bereichen, familiär, arbeitsmäßig oder sonst wie, wo sind wir aufgefordert, Hirte zu sein, Verantwortung zu übernehmen für das Wohl der anderen. Und wo sollen wir uns da nicht verweigern? Ich merke, wie wichtig ist es, dass wir für unsere Hirten, für unsere Regierenden, für unsere Leitenden beten. Es hat mich beeindruckt in Kenia, wie selbstverständlich das ist, nicht nur Sonntag im Gottesdienst, sondern wie die Christen wirklich regelmäßig für ihre Regierung und für ihr Land beten. Wie wichtig ist es? Was mich am meisten berührt, ist, selbst da, wo die Warnung Gottes ganz klar ist, ist spürbar, bleibt spürbar, Gott hat eine Vision für sein Volk. Selbst da, wo alles zu Ende steht. Und das möchte ich für mich auch hören. Gott hat eine Vision für mein Leben. Gott hat eine Vision für uns als Gemeinde. Gott hat eine Vision für unser Land und für unsere Welt, selbst da, wo alles scheinbar im Chaos versinkt. Und deswegen ist es wichtig, bei ihm zu bleiben, ihm im Ohr zu liegen, mit ihm zu ringen im Gebet und an ihm dran zu bleiben, weil er an uns dran bleibt, als unser guter Hirte. Er gibt uns nicht auf in seiner Liebe, weder uns noch unsere Welt. Und daran möchte ich festhalten, denn er ist und er bleibt unser guter Hirte, im Persönlichen wie im Weltweiten. Gott sei Dank. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.